Guten Morgen. Das war eine Steilvorlage. Herzlichen Dank. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, unsere jungen Leute sangen letzten Sonntag ein Lied. Ein Lied am Ende des Gottesdienstes. Und darin heißt es: Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jeden noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nie vergeht. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werde ich für immer bei dir sein. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Und dann gibt es einen Chorus, der sich wiederholt. Und da heißt es: Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich werde dir gegenüberstehen. Wenn man in einen weltlichen Kalender guckt, in einen profanen Kalender, da steht heute Totensonntag. Guckt man in einen christlichen Kalender, dann steht da Ewigkeitssonntag. Das kann man sagen. Ist das ein Wortspiel? Ich glaube, viele Namen gab es im Laufe der Zeit für diesen Gedenktag. Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Es hieß sogar mal eine Zeit lang Sonntag vom jüngsten Gericht, Christkönigsfest oder letzter Sonntag des Kirchenjahres, weil nächste Woche der erste Advent beginnt. Der Ewigkeitssonntag wird ja nicht zufällig am Ende des Kirchenjahres begangen. Er bezeichnet zum einen das Ende, nicht nur das Ende des Jahres, sondern das Unwiederbringliche, das Ende meines und unseres Lebens. Dass aber kurz darauf die Adventstage folgen, bezeichnet auch, dass es einen von Gott gesetzten Neuanfang gibt. Es bleibt also nicht dabei. Du hast es eben erwähnt in dieser sehr bewegenden Geschichte, das Schönste kommt noch. Und das ist meine Sehnsucht und für uns heute Morgen mein Gebet und meine Hoffnung, dass uns das heute Morgen berührt. Bei allem, was uns umtreibt, was ernst zu nehmen ist, was da ist, was unser Leben ausmacht. Ich möchte mit euch gerne einmal einen Perspektivwechsel vornehmen. Einen Perspektivwechsel, und ich habe dazu eine sehr schöne Geschichte gelesen, die erklärt, wie man diesen Perspektivwechsel verstehen kann. Da kommt in Berlin in der U-Bahn ein Vater mit zwei Kindern rein und die U-Bahn ist völlig überfüllt. Und die Kinder benehmen sich völlig daneben. Sie treten den Nachbarn, sie sind stinksauer, sie schimpfen und schreien und irgendwann wird es einem Fahrgast zu schwer und sagt zu dem Vater: Können Sie Ihre Kinder nicht an die Hand nehmen? Die benehmen sich völlig unanständig. Und er sagt: Entschuldigen Sie bitte, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo wir gehört haben, dass meine Frau und ihre Mutter verstorben ist. Und es wird mucksmäuschenstill in der U-Bahn. Das ist ein Perspektivwechsel. Das heißt also, die Situation ändert sich überhaupt nicht. Die Situation ist nach wie vor tragisch und unfassbar. Aber indem er das erklärt hat, haben sie es nachvollziehen können. Und ich möchte mit uns gerne heute Morgen so einen Perspektivwechsel anschauen. Was das heißt. Es gab eine Zeit, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt schon mit Anfang 60 von der Vergangenheit schwärmen, aber es gab eine Zeit, wo die älteren Geschwister in der Gemeinde gesagt haben, wenn jemand verstorben ist, er ist heimgegangen. Klingt ein bisschen altbacken, wir sind es kaum gewöhnt, diese Begrifflichkeit, aber es bringt etwas auf den Punkt und unsere Sprache verrät uns ja. Da ist jemand heimgegangen. Das klingt doch anders, als wenn da ist jemand verstorben, oder? Weil genau vom Ziel her gedacht wird. Ewigkeitssonntag wird ja nicht zufällig am Ende des Kirchenjahres begangen. Dem Glaubenden wird also deutlich, der Tod ist nicht das Ende. Totensonntag heißt also, wenn man das mal etwas zugespitzt sagt, ich gedenke der Verstorbenen ohne Hoffnung. Und nochmal zugespitzt heißt dann Ewigkeitssonntag, es bedeutet dann der Gedenken der Toten mit Hoffnung. Also das heißt, ich komme heim. Ich erinnere mich daran, dass ich heimgehen kann. Für den Tod ein Nachhausegehen zu Gott, das ist so, dass das etwas anders klingt. Und wer weiß, was auf ihn wartet, nämlich Jesus, der Herr, der wird erleben, was es heißt, der wird leben, auch wenn er stirbt, hat Jesus versprochen. Wir berühren ja mit diesem Thema eine Schwachstelle unseres Lebens. Warum darüber reden, wenn wir dem Tod doch so ohnmächtig gegenüberstehen? Wenn er doch nur Leid, Schmerz und Vereinsamung mit sich bringt. Und wir wollen es ja auch eigentlich nicht wahrhaben. Und wenn es gelingt, fliehen wir vor dieser Tatsache des Sterbens bis ins hohe Alter. Unsere großen Erwartungen an die Mediziner und auch ihr Können gehören dazu. Bis zum Ende hofft man immer auf völlige Genesung. Und dann muss man doch das Ende des Sterbens durchleiten. So schwer es uns fällt, so traurig es uns stimmt. Und deshalb sagt Paulus den Christen in Korinth, eins müsst ihr wissen, Geschwister. Mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält, das vergänglich hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich will uns einen Text heute Morgen auslegen, der zum Ewigkeitssonntag passt. 2. Korinther 5, 1 bis 10. Wahrscheinlich sind es zwei Folien, die wir sehen, aus der neuen Genfer Übersetzung. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und da wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut oder böse war. Unser Bibeltext enthält Bilder. Bilder, die alle eine Bedeutung haben, eine übertragende Bedeutung. Da gibt es einmal das Bild vom irdischen Zelt und von dem Haus, was Gott gebaut hat. Und das irdische Zelt ist eigentlich ein Bild und eine Beschreibung dafür, für das, was unser Körper ist, so wie unser Körper aussieht. Unser Körper und das Leben gleicht, sagt Paulus, einem Zelt und deshalb haben wir darin keine dauerhafte Bleibe. Das heißt, jeder, der das Zelten liebt, weiß das. Das ist also immer nur eine Übergangszeit. Das Zelten ist nie etwas, was ich von 1. Januar bis Ende Dezember tun werde. Immer nur für eine bestimmte Zeit, so wie es die Witterungsverhältnisse zulassen, wie ich mag. Aber es ist nie wirklich das feste Zuhause. Das bedeutet also, dass Paulus sagt, wir haben also einen Körper. Jetzt ist er sichtbar in dieser Welt, aber wir haben auch einen Körper in der Ewigkeit. Und hier in diesem Leben leben wir in einem vergleichbaren Zelt. Und das Wort, was hier steht in der griechischen Sprache, lässt sich tatsächlich am besten mit Zelt übersetzen. Und wir wissen, dass Paulus, der das Wort nutzt, vom Beruf Zeltmacher war. Und er selbst wusste bei der Herstellung, wie lange solch ein Zelt halten wird für den normalen Gebrauch. Aber ihm war auch klar, ein Zelt hält nicht ewig. Irgendwann ist das Zelt verschlissen. Und dann gibt es das andere Bild, was dem gegenübersteht, dieses ewige Haus im Himmel. Damit ist im Grunde genommen der neue Körper gemeint, der nichts zu tun hat mit dem, den wir jetzt haben. Der neue Auferstehungskörper des Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Jedenfalls ist es qualitativ wesentlich besser als das Zelt, als das, was wir jetzt vor Augen haben. Das heißt, wir können also zunächst festhalten, dass wir sowohl in dieser Welt, so wo wir jetzt leben, wie auch in der Welt bei Gott eines Tages einen Körper haben werden. Ich schließe also daraus, dass wir keine leiblosen Geschöpfe sind. Jetzt nicht und auch nicht in der Ewigkeit. Wir können also weder hier noch in der Ewigkeit ohne Körper existieren. Wir sind also keine Geister. Wir werden demnach also nicht irgendwo in der Ewigkeit herumgeistern. Und dann erklärt er, was unseren menschlichen Körper ausmacht. Und bringt es auf einen Punkt, was sicherlich nicht für jeden Tag gilt, aber was wir ganz häufig auch schon kennengelernt haben. Er sagt, wir sind bedrückt und stöhnen, solange wir in diesem Körper, so wie er uns ausmacht, noch leben. Einiges kann man über Jahre hinweg verlängern. Wenn die Sehkraft nachlässt, macht es die Brille. Wenn das Hören nachlässt, gibt es das Hörgerät. Wenn die zweiten Zähne ausgehen, dann gibt es die dritten. Wenn das Kniegelenk verschleißt ist, gibt es das künstliche Gelenk. Ich habe 2 Kniegelenke in den letzten 5 Jahren bekommen, ich kann das schätzen. Wenn die Haare ausfallen und jemand das nicht mag, der kann eine Brücke nehmen. Für den langsamen und unsicheren Gang gibt es den Rollator. Also ganz vieles, was wir wertschätzen, aber was deutlich macht, dass unser Körper etwas ist, was nicht auf ewig geschaffen ist. Einer unserer Söhne hat mich vor einiger Zeit geschockt. Ich muss hinzufügen, er ist Heilerziehungspfleger, arbeitet also mit geistigen und körperlich Behinderten. Der schaut die Gute und mich so an und sagt, so wie ihr aussieht, irgendwann läuft ihr mal im Rollator. Und dann sage ich, du hast ja auch eine nette Art, deine Eltern zu ermutigen. Ja, sagt er, so wenn ich euren Gang sehe, irgendwann mal sehen, ob er recht hat. Ja, sagt Paulus, solange wir in diesem Körper wohnen, da bedrückt uns manches und da seufzen wir. Unser menschlicher Körper, und das ist noch ein ganz anderer Aspekt, ist seit dem Sündenfall vom Tod bedroht. Seitdem die Sünde in unserem Leben gekommen ist, ist er vom Tod bedroht. Und jetzt kann sich jeder selber fragen, der das heute Morgen hört, wie empfindest du deinen derzeitigen körperlichen Zustand? Vielleicht stehst du in der Blüte der Jahre, strotzt nur so von Kraft. Oder vielleicht merkst du auch das Fehlen der Vitalität, das Fehlen der Kräfte, dass du merkst, das war einmal, das ist etwas, was nicht mehr so stark da ist. Von 1983 bis 1984 habe ich ein Jahr ein Gemeindepraktikum gemacht, 83 bis 84. Was mir die Verantwortlichen, die mich dahin geschickt haben, nicht gesagt haben, das war für mich als 24-Jähriger eine steinalte Gemeinde. 70 aufwärts, 24 Jahre. Im Haus wohnte ich oberhalb des Gemeindesaales und unten wohnte eine alte Dame, eine alte Schwester aus der Gemeinde, die war 84. Sie 84, ich 24. Sie begrüßte mich mit folgenden Worten. Bruder Will, denken Sie daran, was Sie jetzt sind, das war ich einmal. Und was ich bin, das werden Sie einmal. Das war ein Einstieg. Das war ein Einstieg. Kurz danach die erste Bibel- und Gebetsstunde. Da gab es noch das klassische Harmonium und einen Harmoniumhocker. Und die Harmoniumhocker haben es in sich, dass man die aufklappen konnte. Und ich kam da so rein, habe gedacht, oh Herr, 70 und aufwärts. Und als ich anfangen wollte und jeder seine Bibel aufschlug, sagte der eine, ich kann das nicht lesen, ich hole mir mal eine Brille. Ging zum Harmoniumhocker hin, klappte auf, war eine ganze Etui voller Brillen. Der sagte noch, ich brauche eine, der sagte noch, Ich habe gedacht, hoffentlich gibt es nicht noch einen Hocker für ein Gebisse oder so. Das war meine Erfahrung der Altgewordenen. Aber in diesem Jahr und in den Besuchen und in dem Kennenlernen und in dem Hören ihrer Geschichten habe ich die Altgewordenen lieben gelernt, wirklich von Herzen gemerkt, was sie an Erfahrung haben. Und dieser Satz war für einen 24-Jährigen sehr ungewöhnlich, aber der hat mir geholfen, das einfach auch so wahrzunehmen. Paulus, um zu diesem Text zurückzukommen, der ignoriert diese Tatsache nicht einfach. Er ignoriert es nicht, dass man daran nichts ändern kann. Aber er lenkt unseren Blick, und denken wir an mein Einstiegsbeispiel, darüber hinaus auf eine ganz andere Dimension. Das ist das Ziel des Ewigkeitssonntags. Zumindest einmal im Jahr mal eine andere Sicht auf das Leben einzunehmen. Unser Leben ist ja so prall gefüllt mit vielen Dingen. Er lenkt unseren Blick darüber hinaus, um deutlich zu machen, ihr lieben Leute, auch wenn das ganz viel ist, was da prall gerade da ist, das ist nicht alles. Und das bleibt auch nicht alles. Leben wir denn auf unserer letzten Wegstrecke wirklich nur noch mit dem Ausblick, dass die schönen Jahre vorbei sind? In der letzten Gemeinde, wo ich war, gehörte dazu, dass ich einmal im Monat in einem Altenheim Gottesdienste machte. Und da kommt man dann so rum im Haus und manchmal wird man auch, ohne dass man es beeinflussen kann, Zuhörer von Gesprächen. Eine Männerrunde, die unterhielten sich, heute Morgen habe ich das gemacht, hatte der eine das gemacht, habe ich den Vormittag schon mal rumgekriegt. Und ich bin etwas betröppelt rausgegangen, habe gedacht, ist das wirklich das Ziel, die Zeit nur noch rumzukriegen, bis es soweit ist? Das heißt also, wir leben auf unserer letzten Wegstrecke nicht nur mit dem Ausblick, die schönsten Jahre sind vorbei, sondern wie wir gehört haben, das Schönste kommt noch. Und die andere Dimension ist nämlich die Ewigkeit, der neue Körper. Und das ist bitte keine billige Vertröstung. Das ist Bestandteil unseres Glaubens. Wir gehen nach Hause. Und deshalb ein Blick auf den Auferstehungskörper, obwohl da mehr Fragen sind als Antworten. Es gibt also, sagt Paulus im Korintherbrief, nicht nur auf der Erde Körper, es gibt auch Körper am Himmel und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Der Auferstehungskörper also steht nicht mehr unter dem Fluch des Sündenfalls. Wir werden einen himmlischen Körper haben, so wie wir einen irdischen Körper haben. Er steht nicht mehr unter der Vergänglichkeit. Er wird anders aussehen als unser irdischer Körper. Und ich ahne schon, dass das Kopfkino beginnt und wir überlegen, wie wird er denn aussehen? Werde ich meine Frau wiedererkennen, die Kinder, die Großeltern? Darüber hinaus schweigt die Bibel. Mehr sagt sie nicht. Und der Ausblick ist der, den Johannes gibt in der Offenbarung, dass er sagt, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, das Erste, unter dem wir gesäuft haben. Kein Zahnarzt, kein Augenarzt, kein Orthopäde mehr. Und jetzt kann jeder für sich das einsetzen, worunter er augenblicklich leidet. Und die etwas zugespitzte Frage wäre ja dann, sehnen wir uns nach diesem neuen Körper? Kann das gelingen, mit dem Ewigkeitssonntag so ein Stück diese Sehnsucht deutlich zu machen? Paulus stellt also das Gegensatzpaar gegenüber, das Stöhnen und das Sehnen. Und ich bin froh, dass er es nicht aufhebt. Er stellt es gegenüber. Das Stöhnen unter der Last des irdischen Körpers und das Sehnen nach dem neuen Körper bei Gott. Und in diesem Widerspruch, in dieser Ambivalenz werden wir bleiben. Das Gegensatzpaar kann also nicht aufgelöst werden. Wir können das in der Regel schlecht aushalten. Und deshalb ist die Frage, was uns der Glaube an Gott in Jesus Christus hier anbietet. Wer um den Himmel weiß, kann unter den irdischen Bedingungen, unter der eigenen Begrenztheit und Zerbrechlichkeit oft nur stöhnen, weil es ihn belastet. Und das ist ernst zu nehmen. Wer um die Unbegrenztheit weiß, der leidet natürlich unter den Begrenzungen. Wer weiß, da gibt es etwas viel Schöneres, der leidet auch unter den Begrenzungen. Wer den himmlischen Körper vor Augen hat, der stöhnt unter den Begrenzungen. Als vor vielen Jahren mein gläubiger Schwiegervater starb, litt meine Schwiegermutter wie ein Hund. Er sagt, ich wollte mit ihm gemeinsam heimgehen. Ich wollte mit ihm gemeinsam sterben. Sie hat noch etliche Jahre gelebt. Aber so diese Sehnsucht zu haben, wirklich nicht nur bei dem Partner zu sein, sondern bei Gott zu sein. Die Sehnsucht nach einem von allen Lasten befreiten Leben, die hebt tatsächlich den Blick. Das Stöhnen und das Sehnen gehören zu unserem Leben. So wie bei einer Waage soll es das Gleichgewicht im Leben halten, das Stöhnen und das Sehnen. Der eine oder andere kennt das Lied von Manfred Siebald. Ich werde es mit Sicherheit nicht singen, ich werde es euch vorlesen. Wir haben es uns gut eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder, löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Es muss manches lange Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder, und denken still doch, jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden, kann uns nur noch die Erde erfreuen. Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Mag sein, wir sahen nur die vielen Gaben und sahen darin den Geber nicht, von dem wir doch erst alle Freude haben und der uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen neu das Sehen üben und auch das Danken nicht zuletzt. Dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen, Herr, komm doch wieder, Herr, komm jetzt. Was ist also unsere Hoffnung? Und Paulus erklärt, wie diese Hoffnung lebendig bleibt im Leben unseres Glaubens, in der Beziehung zu Gott. Und er hat eine sehr schöne Erklärung. In diesem gelesenen Text heißt es, Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Dieses Vorbereitet, das kann man vielfältig übersetzen. Man kann sagen, er hat erzeugt, geschaffen, hervorgebracht. Was deutlich werden soll, Gott hat also etwas mit uns gemacht. Er hat jetzt schon etwas Neues in uns geschaffen. Gott hat uns jetzt schon dafür geschaffen. Und das Zeichen dafür ist der Heilige Geist. Und dann stimmt das, was Jesus sagt. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Und wer an mich glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben. Er ist jetzt schon aus dem Tod ins Leben übergegangen. Damit wird natürlich auch deutlich, dass diese Aussagen nur Menschen gelten, die in der persönlichen Beziehung zu Gott leben. Menschen, die an Jesus Christus glauben. Also Menschen, die erfahren haben, dass sie der Heilige Geist bei ihrem Namen gerufen hatten, dass sie sein sind. Wir bekommen, und das will ich nochmal sagen, weil wir das manchmal so formulieren und auch manchmal in unseren Köpfen so da ist, ich bin überzeugt davon, wir bekommen nicht irgendwann das ewige Leben, so nach dem Tod, sondern wir haben die Anzahlung schon zu Lebzeiten. Das ist etwas ganz wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens. Wir trösten uns nicht nur damit, dass da noch etwas kommt, das ist noch das Sahnehäubchen obendrauf. Wir haben das ewige Leben, in dem Gott uns zum Glauben gerufen hat. Also wir haben diese Anzahlung, diesen Auferstehungskörper als Anzahlung schon bekommen. Wir haben quasi die Besitzurkunde schon in der Hand. Paulus bezeichnet es als die Anzahlung des Heiligen Geistes. Er sagt, als Anzahlung haben wir den Heiligen Geist in unseren Herzen, als Unterpfand. Eine Anzahlung ist jedem vertraut. Ich mache eine Anzahlung für etwas, was ich bekommen habe. Ich bezeichne etwas, das für einen Teil des Preises gilt und schon im Voraus eingelöst worden ist. Ich finde das, wenn wir von Heilsgewissheit sprechen, ganz wichtig, weil das auch ein seelsorgerlicher Zuspruch ist für uns. Und zu unserer Heilsgewissheit gehört auch das, was ich bei jeder Beerdigung gesagt habe. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Unsere Glaubensgewissheit braucht diese guten Gründe. Und ein Grund ist für Paulus diese Gabe des Heiligen Geistes. Damit haben wir eine begründete Zuversicht auf das, was wir schon haben und was noch kommt. Das ist der Perspektivwechsel, zu dem ich uns eingeladen habe. Aber wichtig ist, diesen Perspektivwechsel mit in den Alltag zu nehmen, in den Sonntag, in den Montag. Und deshalb als letztes die Freude auf diesen Himmel soll uns ja motivieren zur Arbeit auf der Erde. Paulus sagt es etwas anders. Er sagt, daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Die Sehnsucht des Paulus bekommt also seine Botenhaftung dadurch, dass Paulus sagt, ich will den Willen Gottes tun, mit all dem, was ich habe. Ich will den Willen Gottes tun, und zwar mit meinem Körper, unter den Bedingungen, die ihn oft genug zum Stöhnen bringen. Und deshalb hat ja unser irdisches Leben auch eine ganz große Bedeutung. Wir setzen also alles daran, mit unserem Leben Gott zu ehren. Was ihr mitnehmen könnt aus dieser Verkündigung heute ist Folgendes. Das eine, dass unser menschlicher Körper unter dem körperlichen Zerfall leidet. Das andere, dass der neue, der Auferstehungskörper, nicht diesem Zerfallsprozess unterliegt. Also ich werde wahrscheinlich dieses Bild mit der Bibel und mit der Gabel nicht aus den Augen und aus den Sinnen bekommen. Das hat sich so eingebrannt, dass wir das einfach mitnehmen. Deshalb sehnen wir uns nach diesem Körper und wir haben durch die Anzahlung des Heiligen Geistes für den neuen Körper etwas, wofür wir Gott herzlich danken können. Und um es mit Luther zu sagen, wenn morgen der Herr kommt, können wir heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Wir hören gleich ein Vortragslied. Ein Vortragslied, da heißt es in dem Chorus, du empfängst uns im Himmel. Welch ein Tag voller Freude wird das sein. Denn wir sehen dich, Jesus. Wir ehren dich und dich allein. Amen. Danke.